15 bis 20 Mann stürmen das Wohnhaus einer Familie, bringen alles und jeden um, setzen es in Brand und werden nie mehr gesehen. So soll es sich 1924 in Haiga ereignet haben. Doch der Fall nimmt eine ungeahnte Wendung.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen und ja, einer besonderen Folge von Abgrundtief. Mein Name ist Thomas Schmidt. Wie immer darf ich euch als Host dieses Podcasts begrüßen. Und der heutige Fall, der ist schon ziemlich lange her. Ihr habt es ja im Intro schon gehört. Wir blicken heute ins Jahr 1924, also gute 100 Jahre zurück. Auch damals haben sich schon die grausamsten Verbrechen ereignet. Nur einiges war damals anders. Vor allem natürlich die Art und Weise, wie darüber berichtet wird. Aber auch wie die Ermittler arbeiten, wie Gerichte entscheiden. Das ist wirklich eine kleine Zeitreise heute. Und was mir dabei auch aufgefallen ist, die Berichterstattung ist lange nicht so detailliert, wie das heute der Fall ist. Daher kann es gut sein, dass die heutige Folge etwas anders wird als die übrigen in dieser Staffel, aber der Fall Angerstein, um den es heute geht, der ist es auf jeden Fall wert, erzählt zu werden. Ja, wieso Fall Angerstein? Weil sich vieles um den Mann des Hauses dreht, nämlich Fritz Heinrich Angerstein. Der wird am 3. Januar 1891 in Dillenburg geboren. Er wird, so ist es damals keine Seltenheit, in eine sehr kinderreiche Familie geboren. Als er auf die Welt kommt, hat er schon 6 Geschwister. 3 weitere kommen nach ihm noch dazu. Seine Eltern haben insgesamt also 10 Kinder und Fritz selbst hat 9 Geschwister. Bleiben wir mal bei den Eltern und dabei, was wir über die wissen. Es ist wirklich nicht so leicht, so tief zu graben und da noch sehr viele Infos zu bekommen. Das ist bei neueren Fällen dann doch deutlich einfacher. Was aber bekannt ist, sein Vater Heinrich Karl Angerstein war Zimmermann und Stahlarbeiter. Darüber hinaus war er sogar auch mal Bürgermeister und Fritz' Mutter trug den Namen Luise Jakobine. Im Gegensatz zu seinen Eltern war Fritz nicht so gesegnet, was die Kinder angeht, denn er ist nie Vater geworden. Dabei hat er doch recht früh die Frau fürs Leben gefunden, denn mit nur 20 Jahren heiratet er 1911 seine Freundin Käthe. Diese Kinderlosigkeit, die war aber nicht selbst gewählt. Im Laufe ihrer Ehe mussten die beiden 6 Fehlgeburten verkraften. Aber das waren nicht die einzigen Schicksalsschläge, die die beiden erleben und verarbeiten mussten. Fritz zum Beispiel, der hatte schon als Kind mit allerlei Krankheiten zu kämpfen und das waren auch richtig schwere Verläufe teilweise. Er ist gleich mehrfach an Tuberkulose erkrankt, konnte das aber jeweils immer wieder auskurieren und ihm musste aufgrund einer anderen Erkrankung sogar eine Rippe entfernt werden. Und seine Frau Käthe war, neben den Fehlgeburten, die sie schon durchstehen und verarbeiten musste, auch nicht gerade mit bester Gesundheit gesegnet. Sie leidet Zeit ihres Lebens an Hysterie, so hat man das damals noch genannt, und hatte auch eine schlimme Darmerkrankung. Letztere fesselte sie irgendwann dann auch mehr oder weniger ans Bett. Hysterie, ja, das muss man sich heute übersetzen, das würde man heute nicht mehr so sagen, geschweige denn diagnostizieren. So am ehesten passend käme da der Begriff dissoziative oder Persönlichkeitsstörung in den Sinn, aber die Symptome, die einem damals die Diagnose Hysterie eingebracht haben, die konnten recht vielfältig sein, daher vereint das vielerlei psychische Erkrankungen. Hysterie wurde auch hauptsächlich Frauen zugeschrieben. Welche Symptome davon jetzt genau auf Käthe zutreffen, lässt sich heute nicht mehr so genau herausfinden. Also beide im Grunde schwer krank, kein einfaches Leben, das sie führen, aber das hat sie wohl zusammengeschweißt. Fritz hätte für seine Frau immer alles gegeben. Er hat wohl mal gesagt, alle, die meiner Frau irgendetwas tun, müssen sterben. Er hatte einen ausgeprägten Beschützerinstinkt und wollte nicht, dass ihr etwas passiert. Aus anderen Berichten über den Fall liest man allerdings ein bisschen was anderes. Also dieses schützend vor seine Frau stellen, ja, so ist er gewesen. Es ist aber auch die Rede von Affären, die er gehabt haben soll. Denn Fritz Angerstein, der ist ein angesehener Mann in Haiga, dem es nicht allzu schwer gefallen sein dürfte, Kontakt zu anderen Frauen herzustellen. Angerstein wurde Direktor und Handlungsbevollmächtiger einer Kalksteingrube von der Firma Van der Zypen. Angefangen hat er als Hilfszeichner und Landvermesser und hat sich dann aber hochgearbeitet. Es ist nicht so viel bekannt über seinen beruflichen Weg. Er hat dann wohl auch als Buchhalter bei einer Firma irgendwann gearbeitet als Prokurist. Und das war schon eine recht angesehene Position. Und naja, dann irgendwann ja auch der Direktor bei Van der Zypen und war angesehen und recht beliebt in dem etwa 3000 Einwohnerstädtchen Haiger. Das auch unter seinen Angestellten. Er soll sehr fleißig, gründlich und korrekt gewesen sein. Also Feinde hat er wohl keine gehabt. Und irgendwann, da kommt Fritz Angerstein dann zu einer Villa. Auch hier ist nicht ganz klar, wie genau es dazu gekommen ist. Es ist teilweise die Rede von einer Dienstwohnung, also dass er das gestellt bekommen hat. Andere Quellen sagen, der Kerl war reich. Dem ging's gut und irgendwann hat er sich dann eine Villa gegönnt. Das würde zumindest zu seinem beschriebenen Lebensstil passen, denn Angerstein lebt gut, gibt viel Geld aus und besitzt für damalige Verhältnisse schon ziemlich viele moderne Geräte, die damals noch Luxus waren. Aber gekauft hat sich Angerstein das Anwesen nicht. Wäre auch komisch, denn sie liegt auf dem Werksgelände, diese Villa. Er hat sie über seine Arbeit bekommen. Dienstwohnungen, das war ja damals keine Seltenheit und hier, naja, da war es dann halt eben eine Dienstvilla. Im Erdgeschoss der Villa, in der damaligen Grubenstraße, die heute die Ecke zwischen der Industrie- und der Frauenberger Straße in Haiger ist, da hat Angerstein sein Büro. Von hier aus arbeitet er. Homeoffice, bevor es Homeoffice gab quasi. Aber er und seine Frau hatten die Villa nicht für sich alleine. Was auch nicht ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich zu dieser Zeit ist eher, dass Angerstein Angestellte hatte, die für ihn arbeiten. Ein Assistent, eine Dienstmagd, auch die lebten mit in dem Haus. Außerdem hatten er, seine Frau, die Schwiegermutter und die Schwägerin Platz im ersten Stock. Also ziemlich bunt gemischt alles. Fritz Angerstein hatte also ein Haus, musste, so wird berichtet, keine Miete zahlen, keinen Kredit für das Haus abstottern und hatte darüber hinaus auch ein aus damaliger Sicht wirklich recht stattliches Einkommen. 320 Reichsmark sollen jeden Monat ausgezahlt worden sein. Dazu muss man sagen, die Zeit, in der Angerstein ins Berufsleben findet, die ist nicht wirklich von Reichtum und Wohlstand geprägt. Er lebt in der Weimarer Republik, einer zerbrechlichen, jungen Demokratie. Es sind nicht nur die Bestrebungen radikaler Kräfte, sowohl von links als natürlich auch von rechts zu dieser Zeit, später ja auch erfolgreich, wenn man das so nennen will, die die Republik ins Wanken bringen und die Menschen verunsichern. Es ist auch die unglaubliche Geldentwertung infolge der Inflation, die die Menschen in Existenznöte bringt. Der Erste Weltkrieg kostet nicht nur vielen Menschen das Leben, sondern auch eine Menge Geld. In der dann aufkommenden Weimarer Republik wurde auch Geld benötigt. Diesmal vor allem für Reparationszahlungen und der Staat druckt munter Scheine, die Geldmenge steigt, es kommt zur Hyperinflation. Und die sorgt dafür, dass etwa in Berlin 1923 ein Kilo Roggenbrot für 233 Milliarden Mark über den Tresen gewandert ist. Klar, das ist viel Geld, aber wenn man damals das gleiche Gewicht, also ein Kilo Rindfleisch haben wollte, musste man 4,8 Billionen Mark dafür bezahlen. Das sind so absurde Zahlen, das ist der Wahnsinn. Aber jetzt rückblickend auch unterhaltsam, komm, einer geht noch, ein Ei hat zum Beispiel 1923 auf dem Höhepunkt der Hyperinflation 320 Milliarden Mark gekostet. Verrückt. Und das hat so einige auch verrückt gemacht, denn es gibt immer mehr Geld, aber was bekommt man dafür schon, wenn man schon für ein Ei Milliardär sein muss? Und ob das auch bei Angerstein der Grund war, man weiß es nicht. Was man aber weiß, der gute Mann hat ja zu der Zeit ein echt gutes Leben gelebt. Und diesen Lebensstandard, den hat er sich ja auch erarbeitet. Aber man kann nicht immer nur ausgeben, man kann sich nicht immer weiter steigern. Irgendwann, da wird es eng. Und diese Erfahrung muss auch Angerstein machen. Man fragt sich da natürlich, wie kann das passieren? Wie gesagt, er verdient gutes Geld und die Villa, in der er lebt, die bezahlt er ja nicht selber. Das stellt ja alles anscheinend der Arbeitgeber. Trotzdem hat er sich da irgendwo verhoben. Dass seine Frau nicht arbeiten gehen kann aufgrund ihrer Erkrankung und dadurch ein Einkommen wegbricht, das fehlt, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, denn das war damals ja auch normal so eigentlich, dass die Frauen oftmals eben Hausfrauen waren und nicht wie heute Mann und Frau gleichermaßen Vollzeit arbeiten gehen. Kommt also noch ein weiterer Schicksalsschlag dazu, auch wenn Angerstein nach außen hin angesehen und wohlhabend wahrgenommen wird, er hat da echt keine einfache Zeit. Und in dieser Zeit trifft Angerstein einen folgenreichen Entschluss. Er muss wieder zu mehr Geld kommen. Und so beginnt er damit, Gelder zu veruntreuen. Direkt von seinem Arbeitgeber. Da wird mal hier, mal da etwas verschleiert, sodass es nicht direkt auffällt. Aber trotzdem, das Ganze läppert sich. Wie man später den Ermittlungsakten entnehmen kann, denn ja, der Betrug ist irgendwann aufgefallen, sind am Ende 14.892 Reichsmark zusammengekommen. Fällt natürlich schwer, die Höhe hier für die damalige Zeit einzuordnen, aber wir haben ja schon gehört, 320 Reichsmark an Lohn bekommt er pro Monat, da sind die knapp 15.000 also sowas wie 4 Jahresgehälter, also alles andere als Peanuts. Wie gesagt, der stetige Diebstahl fällt dann irgendwann auf, allerdings nicht direkt in Zusammenhang mit Angerstein. Vielmehr ist es ein Mitarbeiter, der Ende November 1924 auf ihn zukommt und ihm sagt, hier, da stimmt doch irgendwas nicht. Dem sind dann nämlich Unregelmäßigkeiten und Unstimmigkeiten in der Lohnbuchhaltung aufgefallen. Und einmal damit konfrontiert, da gerät Angerstein wohl ziemlich ins Schwitzen. Sollte jetzt etwa alles auffliegen? Ist man mir auf der Spur? Hinzu kommt, dass es seiner Käthe zu dieser Zeit immer schlechter geht. Einem Tagebucheintrag seiner Frau ist zu entnehmen, dass sie selbst schon mit ihrem Tod rechnet. Und es wird auch wirklich schlimm. Sie fällt immer wieder in Ohnmacht, wacht auf, muss sich erbrechen, hat Herzprobleme und blutigen Durchfall. Also ihre Vorahnung scheint nicht ganz unbegründet zu sein. Aber es sollte alles noch viel, viel schlimmer kommen. Und das nicht so schleichend wie eine sich ausbreitende Krankheit oder immer größer werdende Geldsorgen, sondern brachial, hart und auf einen Schlag. Und zwar nur kurz nach den Ereignissen vom November 1924, nämlich in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember. Denn da wird die abendliche Ruhe im beschaulichen Haiger von jetzt auf gleich von lauten Hilfeschreien durchbrochen. Schnell sind dann mehrere Nachbarn darauf aufmerksam geworden und mussten dann nicht nur die Quelle der Hilfeschreie ausmachen, sondern auch feststellen, dass die Villa der Angersteins brennt. Davor finden sie Fritz Angerstein blutüberströmt und den Körper voll schlimmer Wunden. Es sind Stichwunden, mehrere davon, die sich über seinem ganzen Körper verteilen. Er kann den zu Hilfe eilenden Haigerern zunächst gar nicht sagen, was los ist. Er sagt nur immer wieder, retten Sie meine arme Frau und das sind Verbrecher. Es ist den Umstehenden zu diesem Zeitpunkt völlig unklar, was hier passiert ist, aber die Neue Zeitung fasst das ein paar Tage später unter der Überschrift »Eine Familie von einer Räuberbande ermordet« zusammen. Da ist dann aber auch erklärt, was man aus dem schwer verletzten Angerstein noch herausbekommen hat. So soll eine Räuberbande bestehend aus 20 bis 25 Mann in die Villa gestürmt sein und dort haben sie anscheinend auf alles eingeschlagen und eingestochen, was sich bewegt hat. Die grausame Bilanz, 8 Tote und ein vermisstes Kind. Die Zeitung schreibt weiter, dass eine Frau, seine Schwiegermutter, eine zu Besuch weilende Dame, 2 Büroangestellte, ein Gärtner, ein Arbeiter und eine weitere Person bei dem Überfall getötet worden sind. Anschließend wurde die Villa in Brand gesteckt, die Leichen der Toten seien teilweise verkohlt aufgefunden worden. Weiter heißt es, man nimmt an, dass die Räuber es auf eine große Summe Lohngelder, die in der Villa aufbewahrt wurde, abgesehen hatten. Nach der Zwischenüberschrift, wie die Mordbande gewütet hat, geht die Zeitung dann auch noch einmal etwas detaillierter darauf ein, was wohl geschehen ist. Man folgert, dass sich ein entsetzlicher Kampf zwischen den Tätern und den Opfern abgespielt haben muss, denn die Leichen, die sollen entsetzliche Wunden aufgewiesen haben. Angersteins Frau sei aus dem Bett gerissen worden und anschließend tot in ihrem Zimmer aufgefunden worden sein. Ihr Körper übersät von Stichwunden, ganze 18 Mal müssen der oder die Täter auf die kranke Frau eingestochen haben. Ähnlich grausam ist ihre Mutter, also Angersteins Schwiegermutter, ermordet worden. Sie wird in der Küche gefunden, man hat ihr mit einem Beil fast den Kopf abgeschlagen. Die Schwester der Frau wurde tot im Badezimmer gefunden. In den unteren Zimmern werden dann die toten Angestellten und Arbeiter gefunden. Ihre tödlichen Verletzungen sind ebenfalls auf Angriffe mit einem Messer und einer Axt zurückzuführen. Besonders tragisch, was mit dem verschwundenen Kind ist, ist völlig unklar. Der 12-Jährige konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefunden werden. Konnte er vor der Bande flüchten oder hat man auch ihn grausam getötet? Auch eine Entführung ist denkbar. Einige Bewohner haben dann wohl auch gesehen, wie die Täter wieder aus der Villa geflüchtet sind. 15 bis 20 Mann sollen es gewesen sein, berichten Zeugen. Die Polizei erklärt, die Täter sollen in den Wald geflüchtet sein und man vermutet auch, dass sie sich dort noch immer irgendwo aufhalten. Schnell werden alle Bahnhöfe in der Gegend abgeriegelt. Hier soll keiner mehr unentdeckt rauskommen können. Das bedeutet aber gleichzeitig auch Angst. Denn die Haigerer, die wissen ja nicht, war das eine einmalige Sache oder ist das Haus von mir, von meiner Familie als nächstes dran? Man traut sich kaum noch auf die Straße, denn diese grausame Bande ist noch auf der Flucht. Und das vermutet ja die Polizei wahrscheinlich auch noch immer in der Gegend. Denen will nun wirklich niemand begegnen. Und so kommt es, dass die Bewohner sich nicht nur verstecken und fürchten, sondern nach dem Verbrechen auch eine Bürgerwehr gründen. Die patrouillieren dann nachts die Straßen in Haiger, damit sich die Menschen zumindest einigermaßen sicher fühlen und nicht mehr fürchten müssen, dass ihr Haus das nächste ist, das von den Banditen heimgesucht wird. Auch die Schutzpolizisten aus der Umgebung des Ortes werden zusammengezogen und nach Haiger geschickt, inklusive Spürhunde, denn wenn so viele Männer ein so grausames Verbrechen verüben, dann müssen sie doch irgendwo Spuren hinterlassen oder zu finden sein. Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. So viele Menschen, so wenige Spuren, aber die scheinen wirklich professionell vorgegangen zu sein. Wie sich bei den Ermittlungen im Anschluss herausstellt, wurden sowohl die Telefonleitungen gekappt, damit niemand Hilfe rufen kann, als auch die Wasserleitungen, damit das Feuer nicht gelöscht werden kann. Also klar, dass das Aufsehen erregt, nicht nur in Haiger, nicht nur in Deutschland, sondern sogar auch in den USA. Die New York Times berichtet sogar von dem grausamen Überfall auf die Familie in Mittelhessen. Band of Murderers slays eight in German Villa, including four women and burn the house, heißt es da in der Überschrift. Die Zeitung betitelt die Tat sogar als einen der schlimmsten Massenmorde der deutschen Nachkriegsgeschichte, ereignet in dem Chaos und der blutigen Gesetzlosigkeit, die in Mitteleuropa unmittelbar nach dem Weltkrieg herrschten. Wow, also da spart man auf jeden Fall nicht mit extrem. Während sich die Presse mit immer neuen Details über den Fall immer wieder überbietet, kämpft einer noch ums Überleben. Fritz Angerstein. Der wohl einzige Überlebende dieses Verbrechens. Was mit dem Kind ist, weiß man nicht, aber zumindest Angerstein selbst, den hat man ja noch lebend gefunden. Er wird ins Haigerer Krankenhaus gebracht und dort interessiert sich die Polizei natürlich brennend für seine Aussagen. Er könnte der einzige und somit unglaublich wichtige Zeuge und damit Baustein sein, der zur Lösung des Falles beiträgt. Nachdem Angerstein operiert und seine schweren Verletzungen soweit versorgt wurden, erzählt er den Beamten, was passiert ist. Er sei am Abend noch in der Stadt einkaufen gewesen und in dieser Zeit müssen sich die Räuber Zutritt zu der Villa verschafft haben. Als er dann zurückkommt, da wird auch er angegriffen und mit einem Messer mehrmals getroffen und dabei schwer verletzt. Alles deutet auf einen äußerst brutalen Raubüberfall hin. Und die Täter haben ja auch gewusst oder zumindest vermutet, bei dem Direktor Angerstein, da wird es was zu holen geben. Zeugen haben zuvor auch unbekannte Personen in der Nähe der Villa gesehen, die sich auffällig verhalten haben sollen. Gut möglich also, dass das Objekt schon im Vorfeld ausgekundschaftet wurde. Und dann dauert es auch nicht allzu lange, bis die Polizei vermelden kann, wir haben hier was. Denn bei einem Mann finden sie Angersteins Brieftasche und dessen goldene Uhr. Jetzt müsste doch eigentlich klar sein, das kann ja nur einer der Täter sein. Wie sonst sollte man an diese persönlichen Gegenstände kommen? Die Sache wird noch heißer, als bekannt wird, wer dieser noch unbekannte Mann ist. Es ist Angersteins Schwager. Gottlieb Barth heißt der Mann. Relativ schnell stellt sich dann aber heraus, er hat für die Tatzeit ein Alibi. Wie die Sachen bei ihm gelandet sind, kann er dann auch erklären, ja, er hat sie tatsächlich gestohlen, allerdings schon vor dem Verbrechen und er will das aus Geldnot getan haben. Das Alibi wird überprüft und es stellt sich dann heraus, dass Barth das wirklich nicht gewesen sein kann. Und außerdem haben ja sowohl Angerstein als auch Zeugen aus der Nachbarschaft von mehreren, ja gleich 15 bis 20 Mann gesprochen, die da anschließend abgehauen sind. Und während alle nach der ominösen Mörderbande suchen, da gibt es plötzlich erste Ungereimtheiten. Also was heißt gibt es? Die fallen einfach auf. Und zwar dem renommierten Kriminalisten Georg Popp, der als einer der vielen Beteiligten, die hier an den Ermittlungen beteiligt sind, dieser Theorie von dem grausamen Überfall nachgeht. Nur aus seiner Sicht deutet überhaupt nichts auf einen Raubüberfall hin. Er findet keinerlei Hinweise für diesen Ablauf. Mehr noch, er findet Widersprüche. Bei den Leichen habe die Totenstarre schon zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt eingesetzt, als die Berichte Angersteins angeben. Im Wetzlarer Anzeiger wird das am 4. Dezember so beschrieben: Schon im Laufe des gestrigen Tages waren hier und da über die Richtigkeit einzelner in den ersten Meldungen wiedergegebenen Punkte Zweifel aufgetaucht, die nicht abzuweisen waren. Ganz schön kompliziert ausgedrückt, aber im Grunde hat man gedacht, das kann doch so alles gar nicht gewesen sein. Vor allem sei es die Anzahl an Tätern, die die Ermittler ins Grübeln gebracht hat. Wo sollen so viele Menschen so schnell und so spurlos hin verschwunden sein? Und warum unterscheidet sich die Anzahl der angeblich Beteiligten immer wieder so stark? Nein, das kann irgendwie nicht sein. Und das ist eine ganz schön dicke Überraschung, aber noch nichts gegen den Verdacht, den man dann im Anschluss daran hegt. Angerstein selbst soll hier der Täter gewesen sein. Der Wetzlarer Anzeiger formuliert das so, als wäre das so ganz logisch passiert. Da schreibt man: Kurzum, es kam eins zum anderen, wodurch ein Verdacht von solchem Umfange auf den verletzten Prokuristen Angerstein haften blieb, dass es schließlich einem fast vollständigen Indizienbeweis glich. Weiter heißt es, dass man, so sehr sich die Schlinge um Angerstein immer weiter zuzog, nur sehr zögerlich dieser Theorie nachgegangen ist. Dass ein einzelner Mann, von dem man, Zitat, bisher noch nichts Unrechtes wusste, sich zu einer ganzen Reihe so furchtbarer Taten habe hinreißen lassen können. Man zweifelt auch daran, wie Angerstein die doch vielen erwachsenen Männer habe überwältigen können. Aber zur Theorie und zur Aufklärung, wie das alles abgelaufen ist, da kommen wir später noch zu. Denn es bleibt nicht bei einer losen Annahme, dass Angerstein selbst der Täter war. Die Ermittler finden seine Fingerabdrücke, sowohl auf einigen Leichen, was vielleicht ja noch zu erklären wäre, immerhin hat er eine Beziehung zu ihnen. Dass er jetzt seine Frau angefasst haben könnte oder die Schwiegermutter, das ist jetzt nicht so ein starkes Indiz, würde ich sagen, aber die Spuren befinden sich auch auf der Tatwaffe. Das ist ein sogenannter Hirschfänger. Das ist ein Messer, das, wie der Name schon sagt, von Jägern verwendet wurde, um Hirsche zu erlegen. Die Klinge, die ist meist so 30, 40 Zentimeter lang und da haben die Ermittler eben Angersteins Fingerabdrücke drauf gefunden. Angerstein, der ja selbst auch schwer verletzt war, der musste sich diese Verletzungen, wenn wir jetzt wirklich bei dieser Theorie bleiben wollen, demnach dann entweder selbst hinzugefügt haben oder aber später verwundet worden sein. Aber wie glaubhaft ist das? Der Verdächtige, der zufällig als einziger diesen brutalen Angriff überlebt? Nicht sehr wahrscheinlich. Angerstein aber, der leugnet die Tat. Nach der Operation gibt es einen regelrechten Vernehmungsmarathon. Erst als Überlebender, als Zeuge, doch dann immer mehr mit dem Prokuristen als Verdächtigem. Auch die Geldunterschlagungen werden vermehrt Thema und der angesehene Angerstein, der wird mehr und mehr zum zwielichtigen Typen. Was den Ermittlern auch komisch vorkommt, beim Anblick der Leichen und des Tatorts, an dem man den Schwerverletzten verfrachtet hat, da reagiert Angerstein eigentlich kaum. Emotionslos blickt er auf die Toten. Und dieses Verhalten passt nicht zu seiner Darstellung. Während er immer wieder befragt wird, leugnet er immer wieder und soll auch immer wieder erzählen, wie das denn genau abgelaufen ist, und dabei verstrickt er sich über die Zeit auch in Widersprüche. Nach und nach wird man sich immer sicherer, Angerstein war der Täter. Er kommt dann zwar nicht in U-Haft oder so, dafür ist sein Zustand noch nicht stabil genug, er muss noch im Krankenhaus bleiben, aber er wird dort bewacht und unter Haft gestellt. Nachdem dann auch alle Opfer autopsiert sind, ich meine 8 Leichen, das braucht eben auch so seine Zeit, da ist Angerstein dann endgültig in die Enge getrieben. Sein Bruder ist bei ihm und man weiß nicht, was letztendlich dazu geführt hat oder was ihn dazu bewegt hat, ob es dann doch die quälende Schuld ist, ob sein Bruder ihn dazu bewegt oder er aufgrund der immer dichter werdenden Indizien und Beweislage keine andere Möglichkeit mehr für sich sieht. Sei es wie es sei, aber er gesteht schließlich. Ein Polizist ist auch dabei, als er im Krankenbett alle 8 Morde gesteht. Der Wetzlarer Anzeiger versucht sich am 4. Dezember mit einer ersten Rekonstruktion der Ereignisse. Das erste Opfer soll Angersteins Frau gewesen sein. Er hat sie wohl schon in der Nacht von Sonntag auf Montag, wahrscheinlich morgens, getötet, soll wahllos auf sie eingestochen und dann auch noch mit der Axt zugeschlagen haben. Das ging natürlich nicht ohne Schreie und ohne Lärm vonstatten, sodass Angersteins Schwiegermutter aus der oberen Etage kommt und die Szenerie betritt und völlig schockiert die Leiche ihrer Tochter in Unmengen von Blut liegen sieht. Angerstein richtet auch sie mit Messerstichen und Axthieben und jetzt wiederholt sich das Ganze noch einmal. Auch sie dürfte geschrien haben, was wiederum das Dienstmädchen gehört haben dürfte. Angerstein wartet jetzt aber gar nicht mehr darauf, dass sie ihren Weg bis zum Tatort absolviert hat, sondern er eilt ihr entgegen. Sie hat wohl noch versucht wegzulaufen, aber sie kommt nicht weit. In ihrem Zimmer erschlägt er sie. Damit hat Angerstein seine ersten drei Opfer gefunden, aber dann hört der Wahnsinn plötzlich auf. Es ist niemand mehr im Haus, der jetzt erneut irgendwo irgendwelche Schreie hören könnte. Angerstein soll dann die Axt gesäubert haben, sich selbst auch und sich dann sogar schlafen gelegt haben. Hätte er durchgeschlafen, hätten 5 weitere Morde verhindert werden können. Aber es gibt auch vorher noch einen Moment, in dem die Geschichte eine ganz andere Wendung hätte nehmen können. Denn das eigentliche Vorhaben Angersteins war es, seinem und dem Leben seiner Frau ein Ende zu bereiten. Sie hatte ihm nämlich gezeichnet von ihrer schweren Krankheit mal gesagt, dass sie in derselben Stunde sterben wolle wie er. Als sie in der schicksalshaften Nacht einen Ohnmachtsanfall hat, da will er es tun. Er holt seinen Revolver, aber da wacht seine Frau plötzlich wieder auf. Sie stammelt noch, seine eigene Frau, Herr, vergib ihm. Dann wird sie wieder ohnmächtig. Den Revolver hatte sie ihm aus der Hand genommen, doch den Plan nicht aus seinem Kopf. Und so wartet er den nächsten Ohnmachtsanfall ab, holt seinen Hirschtöter und das Blutbad beginnt. Wobei, hier ist der zweite Punkt, an dem die Geschichte eigentlich noch eine andere Wendung hätte nehmen können, denn eigentlich wäre hier Angersteins Geschichte zu Ende gegangen. Nachdem er seine Käthe mit 18 Messerstichen getötet hat, geht er in sein Arbeitszimmer. Er nimmt sich den Revolver, richtet ihn gegen sich selbst und drückt ab. Aber nichts passiert. Das Ding geht nicht los. Wenn hier alles nach Plan verlaufen wäre, dann hätte so viele Menschen der grausame Tod erspart bleiben können. Aber es läuft eben nicht alles nach Plan. Stehen geblieben sind wir eben beim Schläfchen, das Angerstein nach den ersten Morden hält, und weiter geht es dann in der Nacht. Da kommt seine Schwägerin von einer Reise nach Hause, sie geht ins Bad, ihr Schwager hinterher, und auch sie wird brutal mit der Axt getötet. Angerstein macht hier etwas Ungewöhnliches. Er bedeckt die Leiche mit einer Decke. Ob er sie verstecken wollte, falls hier wieder jemand durchspaziert, oder ob er den Anblick einfach nicht ertragen hat. Man kann hier nur mutmaßen. Und es klingt so absurd, aber das Kommen und Gehen in der Villa ist noch immer nicht zu Ende. Denn morgens kommt sein Buchhalter gemeinsam mit einem weiteren Angestellten vorbei. Wie so oft, die beiden arbeiten auch in der Dienstvilla und merken scheinbar erst einmal nicht, dass hier etwas nicht stimmt. Angerstein bittet erst den einen, dann den anderen in sein Büro. Keiner schafft es mehr lebend heraus. Sie werden beide erschlagen. Auch den Sohn seines Gärtners und einen weiteren Angestellten, einen Hilfsarbeiter, erschlägt Angerstein dann noch im Laufe des Tages. Damit findet er auch noch sein 7. und 8. Opfer. Man weiß nicht genau, wie viel Zeit dann vergeht, aber irgendwann scheint ihm klar, das war es jetzt. Jetzt muss er nicht mehr fürchten, dass irgendjemand hier aufkreuzt, der dann auch noch Zeuge seines Blutrausches werden könnte. Angerstein beginnt, die Leichen und die Möbel in der Villa mit Benzol zu übergießen. Aber dann entfernt er sich zunächst vom Tatort. Er geht in die Stadt. Er geht einkaufen. Das klingt jetzt erstmal völlig abgefahren, aber ist es aus seiner Sicht gar nicht. Er will nicht etwa die Vorratsschränke in der nach Benzol stinkenden Villa wieder aufstocken. Vielmehr ist das der Versuch, sich ein Alibi zu konstruieren. Den Heigerern zeigen, alles ganz normal. Dieser Shopping-Trip kann dann aufgrund von Zeugenaussagen auch noch ganz gut rekonstruiert werden. Als erstes, und das ist besonders perfide, geht er in einen Laden, um Schokolade zu kaufen. Er sagt dann auch noch beim Bezahlen, ja, das ist für meine liebe Frau, um zu zeigen, nee, als ich gegangen bin, da hat die natürlich noch gelebt. Wohl wissend, dass er seiner lieben Frau nur kurze Zeit zuvor 18 Messerstiche versetzt hat. In einem zweiten Laden kauft er eine Taschenlampe und besucht anschließend noch eine Buchhandlung. Für alle soll sichtbar sein, der ahnungslose Angerstein geht durch die Stadt, nicht ahnend, was sich zu dieser Zeit angeblich in seiner Villa abspielt. Als er wieder dorthin zurückkehrt, ist es schon dunkel. Jetzt beginnt die zweite Phase seines grausamen Plans, die Vertuschung der Tat. Das Benzol ist ja schon im ganzen Haus verteilt, er braucht jetzt nur noch ein Streichholz irgendwo ranzuhalten und schon würde das Haus in Flammen stehen. Entzündet hat er das Feuer wohl im Zimmer der Dienstmagd, was auch erklärt, warum ihre Leiche so stark verkohlt ist. Ihr Zimmer befindet sich im Obergeschoss des Hauses. Angerstein bleibt dann genug Zeit, nach unten zu gehen und Schritt 2 bei der Vertuschung auszuführen, nämlich sich selbst schwere Verletzungen zuzufügen. Und um dadurch eben den Anschein zu erwecken, dass da wirklich andere Täter am Werk waren und er nur mit viel Glück überlebt hat. Dann läuft er, schwer verletzt, auf die Straße und schreit um Hilfe. Und damit sind wir dann wieder da, wo die Geschichte, zumindest offiziell und für die Nachbarn und andere Zeugen, startet. Und wo das dann hinführt, das wissen wir ja jetzt. Und man ist nach seinem Geständnis nicht nur entsetzt von den schrecklichen Taten, sondern auch ziemlich entsetzt davon, dass Angerstein der Täter ist. Er wird als friedfertiger Mensch beschrieben. Einer, der ein zurückgezogenes, aber gutes Familienleben geführt haben soll. Zu seinen Motiven befragt, gibt der Heigerer an, dass er seine Frau erlösen wollte. Erlösen von ihrer schweren Krankheit. Und ich will nicht sagen, dass man das ja verstehen kann, aber zumindest aus Angersteins Sicht ist das zumindest nachvollziehbar. Und eigentlich wäre er ja auch das zweite und damit letzte Opfer gewesen. Was ihn dann aber in einen derartigen Blutrausch hat verfallen lassen, das wird sich dann ja vielleicht im Prozess klären, der ihm recht schnell gemacht werden soll. Vorher muss er aber noch nach Gießen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden und das ist gar nicht so einfach. Der eigentlich simple Krankentransport wird noch von einem Offizier, 2 Polizisten und einem Krankenwärter begleitet. Nicht etwa, weil man Angst hätte, dass der Verdächtige fliehen könnte, sondern vielmehr, weil man befürchtete, die Bürger würden ihn lynchen. Das Volk ist aufgebracht und als der Transport dann Wetzlar passiert, ist wirklich größte Vorsicht gefragt, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Am 6. Juli titelt der Wetzlarer Anzeiger dann Angerstein vor dem Schwurgericht. Und auch ein halbes Jahr nach dem Verbrechen ist das Interesse in der Bevölkerung an dem Fall immer noch riesig. Schon in den frühen Morgenstunden harren Menschen vor dem Gerichtsgebäude in Limburg aus, die Eintrittskarten, die man braucht, um als Zuschauer den Prozess verfolgen zu können, die reichen bei weitem nicht aus, dass alle auch reinkommen und so entsteht da ein Markt für, auf dem die begehrten Plätze für bis zu 300 Mark gehandelt werden. Nachdem dann am ersten Prozesstag zunächst ein wenig über Angersteins Biografie und seine Vermögensverhältnisse gesprochen wird, kommt es zur Verlesung der Anklage. Und die ist lang, denn neben den Morden hatte sich da ja schon einiges angehäuft. So lautet die Anklage auf Urkundenfälschung, Unterschlagung, Urkundenunterdrückung, Meineid, Brandstiftung und 8-fachen Mord. Die Details über seine, ich nenne es mal, kreativen Methoden, sich Geld zu verschaffen, die wollen wir hier mal aussparen. Es zeigt sich dann aber, dass er nicht nur dann und wann mal was abgezwackt hat, sondern richtig planmäßig mit teils sehr aufwendigen Methoden gearbeitet hat. Es geht auch noch um Bauprojekte, bei denen was gedeichselt wurde, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben hier mit den 8 Morden den deutlich gewichtigeren Teil, dem wir uns widmen sollten. Angerstein erzählt von den Tagen vor der Tat. Zunächst recht unspektakulär, dann aber über die Leiden seiner Frau und dass er sie dabei überrascht hat, wie sie ein Päckchen aus ihrem Testament und einem Totenhemd gepackt hat. Denn sie hat wohl damit gerechnet, dass sie bald nicht mehr am Leben sein würde. Dass sich ihr Ableben allerdings so gestaltet, das hat sie wohl nicht geglaubt. Käthe hat in dem Brief geschrieben, dass es wohl bald mit ihr zu Ende geht und dass er dann gut zu ihrer Mutter sein soll. Dann schreibt sie, solltest du wieder heiraten, so wähle eine Frau, die dir mehr sein kann. Es sind einige emotionale Sätze darin. Es geht dann auch noch um das Grab und dass die beiden doch nebeneinander beerdigt werden sollen. Angerstein hat das aber wohl nicht so berührt, denn er sagt, dass Käthe ihm 1921 schon einmal einen Abschiedsbrief geschrieben habe, einfach weil sie aufgrund ihrer Erkrankung ja auch damit rechnen musste, dass es jederzeit vorbei sein könnte. In der Mordnacht aber, da sollte Schluss sein mit dem Leiden. Gerade weil es seiner Frau da besonders schlecht ging und sie keinen Arzt wollte. Um den wollte sich Angerstein seiner Aussage nach aber noch bemühen, aber seine Frau habe das nicht gewollt, weil auch Angerstein in der Nacht nicht wohl gewesen sei. Und dann ist nicht ganz klar, wie genau das alles abgelaufen ist. Denn aus früheren Protokollen geht hervor, dass es ein Gerangel zwischen ihm und seiner Frau gegeben habe, wie zuvor schon um die Pistole. Jetzt vor Gericht sagt er, dass sie sich aufgerichtet und er sie stützen habe wollen. Und dann sei es geschehen. Er habe auf sie eingestochen. Er sagt, sie hat ihre Augen aufgerissen und noch einmal gesagt, sein eigenes Weib, Gott vergib ihm. Angerstein ist darauf wieder eine Etage nach unten und hat dann, so sagt er, mit gleich zwei Revolvern versucht, auch sein eigenes Leben zu beenden, aber beide hätten versagt. Dann hat er die Schreie seiner Schwiegermutter gehört. Er hat wohl erst gedacht, sie sei gestürzt oder so, und dann rennt er wieder nach oben, aber die Schreie hat sie aus Entsetzen über das Blutbad ausgestoßen. Und dann sei es über ihn gekommen, sagt Angerstein. Die Schwiegermutter, zu der er ohnehin schon ein sehr schlechtes Verhältnis hatte, habe er für alles verantwortlich gemacht, was ihm passiert ist. Er erklärt auch, dass die Mutter nicht immer lieb zu ihrer Käthe gewesen sei, dass sie etwa den Reisbrei habe anbrennen lassen und da habe er sinnlos auf sie eingeschlagen, wie er sagt. Und das taucht, so komisch es ist, immer wieder mal auf. Sie hat nicht gut gekocht, sie hat was anbrennen lassen. Das sind seine Gründe, sie zu ermorden? Für ihn wohl schon. Er hat sie auch in der Vergangenheit schon mal mit einer Hundepeitsche geschlagen und da ging es um einen ähnlich nichtigen Grund. Um sicherzugehen, dass Käthe auch wirklich tot ist, hat Angerstein dann auch ihr noch einmal Hiebe mit der Axt versetzt und dabei nicht bemerkt, wie die Hausangestellte plötzlich hinter ihm im Rahmen der Tür aufgetaucht sei. Als sie die Situation erkennt, da flüchtet sie nach oben. Angerstein hinterher, das Beil in der Hand und auf dem Speicher, hat er sie dann eingeholt. Mit seiner linken Hand hält er sie fest, mit der rechten hat er das Beil fest umklammert, mit dem er immer wieder auf sie einschlägt. Warum er das getan hat, das beantwortet er vor Gericht nicht. Als auch sie tot ist, geht er zurück in die Küche, wäscht das Beil ab und geht dann wieder zu seiner Frau und ihrer Mutter und dann schlägt er wieder auf sie ein. Angerstein geht zurück in die Küche, lässt sich erschöpft auf einem Stuhl nieder und schläft ein, bis es dann an der Tür klingelt. Aber beide Angestellten, die dann nacheinander klingeln, schickt Angerstein weg, bis dann erneut jemand auftaucht. Es ist der Gärtner. Wie so oft will er sich in der Küche einen Kaffee holen. Angerstein begleitet ihn, sagt dann aber in der Küche, dass die Kaffeekanne im Schlafzimmer ist und geht sie holen. Dann sagt er, dann sei beim Anblick der beiden toten Frauen wieder diese Wut, diese große Erregung über ihn gekommen. Und der Gärtner wird in der Küche zum vierten Opfer dieser Emotion. Angerstein schlägt ihm die Axt in den Rücken. Dann sind es widersprüchliche Angaben, die er macht, warum und wie sein nächstes Opfer sterben musste. Er erzählt, der Mann sei auch einfach irgendwie dazugekommen und dann beim Anblick der Leichen weggelaufen, Angerstein hinterher. Und weil der Typ eh schon früher immer fies zu seiner Frau gewesen ist, musste er jetzt auch sterben. Dann kommt aber einer der Lehrlinge zurück, die er zuvor schon an der Haustür noch weggeschickt hat. Und auch der wird zum unliebsamen Zeugen und muss deshalb sterben. Aber nicht nur deshalb, vor Gericht sagt Angerstein, dass der Lehrling seiner Frau manchmal etwas mitgebracht habe, manchmal aber auch nicht. Das sei sein Grund für die Tat gewesen. Und auch hier wieder, meine Güte, dann muss er auch gar keinen Grund angeben, wenn das seine Motive sind. Vor allem passt das ja auch nicht zu seinem eigentlichen ruhigen, friedlichen Wesen, das von allen beschrieben wird. Besonders deutlich wird diese Gewalt und diese Wut, mit der er vorgegangen sein muss, auch in einem Detail. Die Axt sei im Kopf des Lehrlings stecken geblieben und Angerstein habe sie nicht mehr herausbekommen. Er hat sich dann den Hirschfänger geholt und sie damit, ja, rausgeschnitten. Anschließend hat er das Beil, wie nach jeder Tat, wieder abgewaschen. Später kommt dann seine Schwägerin nach Hause. Sie geht direkt nach oben in ihr Zimmer und fragt Angerstein dann, wo denn das Dienstmädchen sei. Angerstein erklärt dazu, dass er dann auch sie in, wie er es ausdrückt, großer Erregung erschlagen habe. Mehr sagt er dazu nicht. Hat ihm der Anblick der Leichen zuvor nichts ausgemacht, sagt er hier nur, alles habe er sehen können, aber die Leiche dieses Kindes nicht. Darum habe er eine Decke über sie gelegt. Dann kommt der Sohn des Gärtners. Oder der war schon vorher da und jetzt ist es der Gärtner. Das wird aus den Aufzeichnungen nicht ganz klar. Jedenfalls, wir wissen es ja schon, klingelt schon wieder jemand und der braucht Strohmatten für ein Beet. Die liegen aber auf dem Speicher, dort wo auch die Leiche der Hausangestellten liegt, also geht Angerstein eben schnell hoch und holt sie. Aber der Gärtner macht den Fehler, ihm zu folgen. Das Beil steht ganz in der Nähe, also greift Angerstein zu und schlägt damit den flüchtenden Mann nieder. Warum er den Mann nicht auch einfach weggeschickt hat, das kann Angerstein nicht beantworten. Die restlichen Ausführungen decken sich dann auch mit dem, was ich euch vorher schon berichtet habe, aber dann wird es, naja, sagen wir mal, abenteuerlich. Angerstein berichtet, die Leichen haben ihm zu blutig ausgesehen. Ja, Überraschung, wenn man jemanden mit der Axt erschlägt oder mit 18 Messerstichen tötet. Naja, jedenfalls habe er dann das Benzol geholt, um sie zu säubern. Einige Stunden habe er damit verbracht, bis er in die Stadt geht. Als er dann wieder zurückkommt, so sagt er, da kocht es wieder. Da kommt diese Erregung in ihm wieder hoch. Er entschließt sich, alles anzuzünden. Er geht in den Keller. Dort wird er vom Schäferhund begrüßt, der den Kopf zwischen seinen Beinen durchsteckt. Angerstein erschlägt das Tier. Dann legt er Feuer und rennt nach unten. Er stürzt noch auf der Treppe, dann sticht er sich einmal in den Arm, einmal in den Bauch. Der Richter will wissen, warum er das denn nicht schon viel früher getan hat. Auch das hätte Leben retten können, aber Angerstein weiß keine Antwort darauf. Dann wird ihm schummrig. Er weiß nicht mehr genau, welchen Weg er genommen hat, aber irgendwann erinnert er sich daran, dass Leute ihn vor dem Haus gefunden haben. Er sagt, er sei gestochen worden und berichtet von der Räuberbande. Das will er aber als Wahnvorstellung abtun, nicht etwa als Versuch, die Schuld von sich abzulegen. Und überhaupt, Angerstein kann gar nicht und das versucht er auch nicht, anders als zu sagen, ja, ich war's. Das habe ich alles gemacht und ihr habt mich erwischt. Was sich während des Prozesses aber zeigt, so ein richtiges Motiv für seinen regelrechten Rausch, in den er sich da gemördert hat, das kann auch der Angeklagte selbst nicht benennen. So gibt er für den Mord an seiner Frau die Liebe zu selbigen an, okay, und dass er sich eigentlich auch selbst richten wollte. Nur, das hatten wir ja hier auch schon, warum er dann nicht einfach woanders hin ist, warum er die Leute nicht weggeschickt hat und ob ein angebrannter Reisbrei und die angeblich schlechte Behandlung seiner Frau der Grund dafür ist, die Schwiegermutter auf so brutale Art und Weise zu töten, das kann alles nicht wirklich geklärt werden und es klingt auch alles irgendwie sehr abwegig. Angerstein wirkt auch teilweise so, als hätte er gar nichts mit all dem zu tun. Sagt zum Beispiel einmal, dass man zu Hause seine Frau schön grüßen soll und dass sie sich keine allzu großen Sorgen um ihn machen soll. Oder einmal die Formulierung, ich war es nicht selbst, der in jener Nacht handelte, es handelte in mir. Trotzdem, für schuldunfähig hält ihn damals niemand. Generell muss man sagen, war man damals noch nicht so weit, dass man sich so detailliert mit der Psyche eines Angeklagten befasst hätte und trotzdem waren ein Psychiater und ein Psychoanalytiker mit dem Fall und der Person Angerstein betraut. Und letztgenannter hat da schon so seine Zweifel, dass Angerstein das alles so ganz bewusst geplant und durchgeführt hat. Er spricht da von einem Kurzschluss in Angerstein. Davon, dass es einfach alles aus ihm rausgeplatzt ist, was ihn all die Jahre, zu der Zeit natürlich ohne es therapieren zu lassen, so gequält hat. Heute würde man da sicherlich anders rangehen, aber ja, voll schuldfähig steht am Ende in der Akte. Berichtet wird dann wörtlich, Angerstein hat im vollen Bewusstsein gehandelt und ist in seiner Willensbildung frei gewesen. Der Wetzlarer Anzeiger schreibt dazu, dass man ja zugeben müsse, dass einen dieses Ergebnis nicht befriedigen könne, weil es leichter gewesen wäre, wenn man gewusst hätte, dass der Mörder geisteskrank gewesen wäre. So hat man das damals formuliert, aber man versteht schon, was gemeint ist. Der Prozess ist dann auch ungewöhnlich schnell abgehandelt, ging ja am 6. Juli los, am 13. wird schon das Urteil gesprochen, also da hat man sich nicht wirklich viel Zeit gelassen. Am Ende wird Angerstein wenig überraschend schuldig gesprochen und auch verurteilt. Er wird wegen achtfachen Mordes 8-mal zu Tode verurteilt. Außerdem werden ihm auf Lebenszeit die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt und die Mordwerkzeuge werden sichergestellt. Und dann muss er auch noch die Kosten des Verfahrens tragen. Also die letztgenannten Dinge dürften ihm relativ egal sein, denn wer gleich 8-mal zu Tode verurteilt wird, der braucht doch seinen Hirschfänger und seine Axt nicht mehr. Sowas wird heute nicht mehr gemacht, also zum Tode wird eh keiner mehr verurteilt, glücklicherweise, und schon gar nicht 8-mal. Damals, da sollte das die Schwere des Verbrechens aufzeigen. Das war gar nicht so ungewöhnlich in solchen Fällen, in denen es beispielsweise mehrere Todesopfer gegeben hat. Für jedes von ihnen wird ein eigenes Todesurteil gegen den Angeklagten gesprochen. Und es klingt halt auch nochmal deutlich strenger, deutlich schärfer, auch wenn das am Ende im Grunde egal ist, denn 8-mal kannst du niemanden hinrichten. Ein Urteil, das Angerstein annimmt. Mehr noch, er versteht es sogar und plädiert noch fast dafür. Er sagt, ich will keine Gnade, meine Tat kann nur durch den Tod gesühnt werden. Und der ist für den 17. November 1925 geplant. Mit der Axt soll Angerstein enthauptet werden. Ein grausames Urteil. Für die Menschen damals kann es aber nicht grausam genug sein. Die hätten ihn am liebsten irgendwie noch länger leiden lassen. Aber selbst im Grausamen gibt es da doch noch etwas Humanes. So zum Beispiel auch, dass Angerstein noch eine Henkersmahlzeit angeboten wird. Er darf noch eine letzte Mahlzeit einnehmen, die er allerdings gar nicht will. Ein Glas Wein lässt er sich noch schmecken und will auch keine letzten Worte mehr sprechen. Und so ist es am Ende dann ein kräftiger Schlag, der ihn im Hof des Gefängnisses trifft und ihn enthauptet. Und damit endet das grausame Kapitel Angerstein. Wirklich eines der krassesten Verbrechen in der Weimarer Republik. Und am Ende bleiben die wahren Gründe und Analysen, was denn jetzt eigentlich in Angerstein los war, im Dunkeln. So unbefriedigend das manchmal eben ist. Ich hoffe trotzdem, dass zumindest diese Folge hier nicht unbefriedigend für euch war. Schreibt uns doch gerne eine Bewertung, wie sie euch gefallen hat, und abonniert den Podcast, um keine neue Episode mehr zu verpassen. Vielen Dank dafür schon mal. Danke auch fürs Zuhören bis zum Ende, und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.